Eigentlich ist Glauben schön.
Glauben ist das Schönste auf der Welt.
Einige meiner Freunde sehen das nicht so.
Leider gehen viele an diesem Schatz vorbei, weil sie ihn nicht kennen.
Warum erklärt uns das niemand so richtig?
Habe mir schon oft überlegt, wie man den Glauben so erklären könnte, dass er Freude macht.
Gott sei Dank hat mein Onkel mir das Buch mit den Briefen an Kerstin geschenkt.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, viel Schönes haben wir schon miteinander besprochen. An Gott, den ewigen Schöpfer, den Vater zu glauben, ist etwas Beglückendes und Schönes. Andererseits haben wir aber auch immer wieder gespürt, es ist schwierig, sich an Gott heranzutasten. Sein Wesen ist viel größer als unser Verstand. Und das Thema, um das wir uns heute bemühen wollen, macht die ganze Sache noch viel komplizierter. Denn wir sprechen ja auch vom dreifaltigen Gott, vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Und das nicht nur ab und zu einmal, sondern das Thema oder die Formulierung kommt uns ja immer wieder vor. Das ist eine Sache, liebe Patricia, die wir ja schon als Kinder eigentlich lernen. Schon in den allerersten Gebeten, die uns unsere Eltern beibringen, vielleicht erinnerst du dich.
Ja, natürlich, allein beim Kreuzzeichen oder am Ende eines Psalms oder so.
Also das Kreuzzeichen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die drei göttlichen Personen werden genannt. Du sagst am Ende eines Psalms, da sagen wir, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Ja, immer wieder wird der dreifaltige Gott erwähnt, als solcher auch.
Zum Beispiel bei der Taufe.
Ja, natürlich.
Wenn ich ein Kind taufe, wieder haben wir die Taufformel, du weißt, sie ist dir doch im Sinn.
Ja, ich taufe dieses Kind im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Ja, bei der Lossprechung in der Heiligen Beichte, spreche dich los von deinen Sünden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Oder wenn ich als Priester den Segen gebe für die Leute, segne euch der allmächtige Gott. Und wieder haben wir alle drei göttlichen Personen.
Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist.
Den Heiligen Geist. Dann ist das Thema der heiligen Dreifaltigkeit eigentlich ständig gegenwärtig. Wenn man diese Formulierung von der Dreifaltigkeit aus dem Gebetsschatz der Kirche streichen würde, dann würde vieles wegfallen und wäre nicht mehr zusammenhängend. Andererseits ist aber gerade diese Frage überaus schwierig. Wir werden gelegentlich von Muslimen angesprochen, die dann sagen, ja, glaubt ihr denn nun eigentlich an einen Gott oder an drei Göttern? Um Himmels Willen pflegen wir zu antworten. Unsere Religion, unser katholischer Glaube ist monotheistisch, Glaube an einen Gott. Ja, sagen Sie, aber ihr sprecht doch vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. In der Tat, es ist ein Gott in drei Personen. Wie soll man das erklären? Wir haben ja schon die Erkenntnis gewonnen, dass man Gott nie zureichend erklären kann. Manchmal helfen uns auch einfache Zeichen, ein schwieriges Geheimnis ein wenig plausibler zu machen. Und da möchte ich jetzt dir, liebe Patricia, und auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, einmal an einer kleinen Aktion vorführen, wie man zum Beispiel dem Geheimnis der heiligen Dreifaltigkeit ein bisschen näher kommen kann. Als wir Kinder waren, brachte unser Kaplan eines Tages drei Kerzen mit in den Unterricht, stellte sie auf, so wie die jetzt hier aufgestellt sind, und zündete sie der Reihe nach an. Erst die erste, dann die zweite, dann auch die dritte. Wir waren schon gespannt, was er damit denn eigentlich wollte. Alle drei Kerzen brannten schließlich. Drei Flammen waren zu sehen. Und dann fragt er uns, und so frage ich jetzt auch Patricia, sie hat das ja mitverfolgt, was ich hier eben gemacht habe. Ja. Wie viele Kerzen brennen? Drei.
Ja,
wie viele Flammen sind es?
Ja, zunächst sind es erst drei.
Und jetzt nehme ich die beiden äußeren und halte die Dochte aneinander. Es waren drei Flammen. Wie viele Flammen siehst du jetzt?
Eine.
Es ist nur eine Flamme, aber es ist doch keine ausgegangen. Es waren doch drei und sind immer noch drei. Drei Flammen, oder nur eine Flamme?
Ja, beides ist richtig, würde ich sagen.
Mit diesem Bilde wollte er uns die heilige Dreifaltigkeit erklären. Er wollte sagen, es sind die drei göttlichen Personen, aber nur ein Gott, drei Flammen in einer. Ein schönes Bild, das uns in Erinnerung geblieben ist, das aber gleichzeitig auch andeutet, es ist ein undurchdringliches Geheimnis.
Das könnte ich meinen Freunden auch mal zeigen. Vielleicht sollten wir sowas mal im Religionsunterricht machen.
Ja, du hast das interessant gefunden, Patricia. Und ich freue mich, dass dieses alte Bild, was ich in meiner Kindheit zum ersten Mal gesehen habe, mit den drei ineinander gehaltenen Flammen, Kerzenflammen, dass das auch heute noch offenbar helfen kann, tiefer einzudringen in das Geheimnis der heiligen Dreifaltigkeit. Zumindest ist es doch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, geeignet, uns klarzumachen, dass es sich hier um ein unerklärbares Geheimnis handelt. Warum halten wir das für so wichtig? In Wirklichkeit ist es tatsächlich so, dass gerade der dreifaltige Gott uns in ganz besonderer Weise nahe kommt. Wieder haben wir die paradoxe Situation, wir sprechen von einem göttlichen Geheimnis, das uns auf den ersten Eindruck den ewigen Gott in die Ferne rückt, weit weg von uns, in eine Sphäre der Unverständlichkeit. Ein Gott in drei Personen in einem einzigen Gott. Wie soll das gehen? Und wir tasten uns heran und wissen, wir können es letzten Endes nicht begreifen und entscheiden. Da mag mancher dazu neigen zu sagen, also lassen wir es doch weg, es ist zu schwierig, wir können es nicht verstehen. Und dann steht die Kirche dagegen, die so oft diese Formulierung braucht. Und sie hat ihre Gründe dafür. Dem wollen wir mal ein bisschen nachgehen. Von Gott dem Vater haben wir schon ausführlich gesprochen. Und es ist uns ganz wichtig zu wissen, wir sind in seiner Hand. Er ist der ewige Gott, er ist der Vater. So dürfen wir ihn ansprechen, als seine Söhne und Töchter. Seine Kinder sind wir. Dann aber ist auch vom Sohn die Rede. Und schon in der Heiligen Schrift wird uns ganz deutlich gemacht, der Vater sendet den Sohn in die Welt. In Christus, dem eingeborenen Sohn Gottes, wird uns der ewige Vater sichtbar. Da wird uns ja eine Geschichte erzählt. Vielleicht erinnerst du dich daran, Patricia, wie Jesus ganz lebhaft seinen Freunden von Gott, dem Vater, erzählt hat und dann einer plötzlich fast protestierend sagt, Herr, zeige uns den Vater.
Ja, das war Philippus. Ja, und daraufhin hat Jesus gesagt, ich bin doch schon so lange bei euch, wer mich sieht, der sieht den Vater.
Wer mich sieht, der sieht den Vater. Damit hat Jesus, der göttliche Heiland, selber das Wesen seiner Sendung in die Welt genau umschrieben. Wer ihn sieht, den eingeborenen Sohn Gottes, der sieht den Vater. Er ist das Bild des Vaters. Das Bild, das wir betrachten müssen, wenn wir den Vater selbst erkennen wollen. Wir können es auch noch mit einem anderen Ausdruck sagen, der in der Heiligen Schrift ebenfalls zu finden ist. Wir fragen Gott, wie sprichst du uns an? Und er gibt keine langen Erklärungen, sondern er sendet seinen Sohn. Das ist das Wort, das er an uns richtet. So kann der heilige Evangelist Johannes in der Einleitung seines Evangeliums schreiben, und das Wort ist Fleisch geworden, was doch nichts anderes heißt als, der Sohn Gottes ist Mensch geworden. Das ist das Wort, das der Vater an uns richtet. Wenn wir ihn fragen, gütiger Vater, sprich doch zu uns, wende dich an uns, wir wollen dein Wort hören, dann gibt er darauf eine ganz einfache Antwort. Er weist auf seinen Sohn hin, das ist das Wort, das ich an euch richte. Oder um nochmal an die Geschichte mit dem Philippus zu erinnern, die in ähnlicher Weise auch an ganz anderen Stellen der Heiligen Schrift wiederkehrt. Wir fragen Gott, zeige uns doch, wie du bist. Und er sagt, ja, ihr sollt mein Bild sehen. Schaut auf den Sohn. Er ist das Bild des Vaters. Wort Gottes, Bild Gottes. So wird uns schon in der Heiligen Schrift umschrieben, was der Sohn Gottes für uns bedeutet. Gott der Vater, Gott der Sohn. Aber nun ist ja noch eine dritte Person Gottes im Spiel. Und da wird es wieder sowohl schwierig wie auch interessant. Bei einem Sakrament, das den jungen Menschen gespendet wird, das ist ja auch bei dir, Patricia, gerade erst der Fall gewesen, da wird der Heilige Geist ja ganz in die Mitte gerückt.
Ja, bei der Firmung. Ja, bei der Firmenvorbereitung, da spricht man hauptsächlich über den Heiligen Geist. Und ich finde das auch sehr wichtig. Ich habe vorher immer das so schade gefunden, weil wir haben immer über den Vater und den Sohn gesprochen und so wenig über den Heiligen Geist. Und er kam mir überhaupt nicht nahe vor. Und jetzt, wo ich so viel über ihn gelernt habe, finde ich es so schön zu wissen, dass er immer in uns ist.
Der Heilige Geist in uns. Von seinen Wirkungen also muss gesprochen werden. Der Geist Gottes, der wirkt in den Herzen der Menschen, in unserer Seele. Die Kirche, die Bibel erzählt dafür wichtige Beispiele. Das Wichtigste und Interessanteste ist vielleicht die Geschichte vom Pfingstfest in Jerusalem, wo sich nach dem Tode und auch der Himmelfahrt des Heilandes die Apostel zusammengefunden hatten, voller Sorge, wie sie wohl ihren Auftrag in der Welt erfüllen sollten, voller Angst auch, dass sie noch gepackt werden könnten von der Polizei des Herodes, die ja immer noch Jerusalem beherrschte. Die Botschaft von der Auferstehung des Herrn war ja noch längst nicht zu den Menschen vorgedrungen. Und so waren sie ein verschüchterter Haufen, versammelt in einem Saal bei verschlossenen Türen. Beten aber darum, dass Gott ihnen doch die Wege zeigen möge, dass er ihnen helfen möge. Und dann passiert plötzlich dieses Pfingstwunder. In Gestalt feuriger Zungen kommt der Heilige Geist auf diese Menschen herab. Mit einem Male sind sie völlig verwandelt. Petrus schreitet an die Tür, reißt die Riegel auf, tritt vor eine große Menschenmenge, die im Brausen des Geistes da zusammengekommen war, und spricht sie alle an. Alle Angst ist weg, alle Schüchternheit. Er kann plötzlich den Glauben erklären, er, der einfache Fischer vom See Genezareth. Es sind Wirkungen zu spüren, die sich auf die ganze versammelte Menge ergießen. Sie hören ihn plötzlich in ihrer Muttersprache reden. Auch die anderen Apostel sind erfasst vom Geist. Das Lob Gottes erklingt. Es ist eine Szene, die ist geradezu unbeschreiblich. Wodurch denn, Patricia, ist denn das zustande gekommen?
Ja, durch den Heiligen Geist natürlich, der jeden berührt hat und in jedem war, sodass sie alle Menschen verstehen konnten, so unterschiedlich die Sprachen auch waren.
Was für eine großartige Wirkung. Menschen, sie werden uns ja in der Heiligen Schrift aufgezählt. Das ist immer so eine Teststelle für die Lektoren, wenn sie das, dass sie sich dabei nicht versprechen. Wir Parther, Meder, Elamiter von Mesopotamien, Phrygien, Pamphylien und so weiter. Da werden sie alle aufgezählt mit ihren unterschiedlichen Sprachen. Und dann kommt das Wunder, Patricia. Einer spricht, Petrus, in seiner Muttersprache und?
Alle verstehen ihn.
Und alle verstehen ihn. Der Geist Gottes wirkt plötzlich zusammenbindend als das Band, das die Menschen der unterschiedlichen Nationen miteinander verbindet und verknüpft. Sie werden plötzlich eins im Glauben, was sie als Menschen selber nicht haben zustande bringen können, das wird durch die Wirkung des Heiligen Geistes plötzlich Wirklichkeit. Die Kirche vergleicht das manchmal mit der Geschichte vom Turmbau zu Babel im Alten Testament. Da wollten die Menschen selber etwas Großes sein und auf eigene Faust einen Turm bauen bis in den Himmel, gewissermaßen Gott gleich zu sein, wie die Versuchung im Alten Testament im Paradies auch schon war. Aber dann zerstört Gott doch diesen Turm und die Sprachen der Menschen verwirren sich. Sie finden nicht mehr zueinander. Hier passiert das Umgekehrte durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Sie haben demütig um die Gaben Gottes gebetet. Sie wussten ganz genau, wir schaffen das nicht, diese Botschaft des Herrn in die Welt zu tragen und dabei einig zu bleiben. Und dann wirkt der Geist Gottes und verbindet die Menschen über die Sprachbarrieren hinweg. Sie verstehen einander. Sie verstehen nicht nur einander, sondern auch die Botschaft Gottes. Der Geist Gottes wirkt in ihnen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, so wird uns in dieser Geschichte, die natürlich unsere Jungen und Mädchen vor der Firmung in besonderer Weise interessieren muss, so wird uns in dieser Geschichte der Heilige Geist ganz besonders nahegebracht. Patricia, du hast uns eben schon gesagt, dir war es wichtig, vom Heiligen Geist zu erfahren, ja warum? Gott Vater hat uns geschaffen, Gott Sohn ist einer von uns geworden und geht mit uns. Aber der Geist Gottes?
Ja, der ist in uns. Und das hat man immer so häufig gehört und ich wusste nicht, was das wirklich für mich bedeutet. Und dann habe ich gelernt, dass er für uns auch Beistand ist und uns hilft. Und das zu wissen, dass Gott nicht nur über uns ist und mit uns ist, sondern wirklich in uns drin und in uns wirkt, das fand ich irgendwie wirklich schön.
Eine im Grunde ganz wunderbare und schöne Sache, die ja schon viel früher angefangen hat, denn wann wird uns der Geist Gottes zum ersten Mal ins Herz gegossen?
Ja, schon bei der Taufe.
Bei der Taufe. Wir werden Kinder Gottes. Wir werden durch den Geist Gottes schon völlig verwandelt, in eine neue Rangordnung gehoben. Wir werden Kinder Gottes, Brüder und Schwestern des eingeborenen Gottessohnes. Durch den Heiligen Geist, der in uns wirkt, der uns auch die Kraft des Glaubens, der uns die Kraft der Hoffnung und der Liebe schenkt. Diese Tugenden, diese Kräfte werden uns durch den Geist Gottes ins Herz eingegossen. Wie wichtig ist es zu wissen, dass also der Geist Gottes in uns lebt. Kommen wir zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auf das Thema die heilige Dreifaltigkeit. Mit einem Male wird uns durch dieses Geheimnis der ewige Gott überhaupt nicht in die Entfernung gerückt, sondern er kommt uns nahe. Wenn wir die drei göttlichen Personen in ihrem Wirken betrachten, wir schauen auf den Vater und wir wissen, aus seiner Hand gehen wir hervor. Wir sind in ihm geborgen, er ist der Vater. Wir schauen auf den Sohn und wir können sagen, du bist einer von uns geworden. Wir sind deine Brüder und Schwestern. Du gehst mit uns durchs Leben. Du sagst uns zu, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Du gesellst dich zu uns, wenn wir auf dein Wort hören, wenn wir die heilige Messe feiern, wenn wir dich empfangen. Du bist bei uns alle Tage bis ans Ende der Welt. So hast es uns zugesagt. Das ist der Sohn Gottes. Und schließlich die dritte Person Gottes, der Heilige Geist. Darüber haben wir heute gesprochen. Er ist uns sogar in uns. Der Vater hat uns erschaffen. Der Sohn hat uns erlöst. Der Geist ist in unsere Herzen ausgegossen und hat uns geheiligt. In einem wunderschönen Kirchenlied pflegen wir das ja immer wieder auszudrücken. Gott ist dreifaltig einer. Der Vater schuf die Welt. Der Sohn hat uns erlöset. Der Geist uns auserwählt. Wenn wir also die drei göttlichen Personen in ihrem Wirken betrachten, dann rückt uns Gott ganz nahe. Gerade weil er der dreifaltige Gott ist, kommt er uns so nahe. Ist er nicht von uns unendlich entfernt. Darum wird die Kirche nie aufhören, uns das Geheimnis der heiligen Dreifaltigkeit zu verkünden. Darum wird die Kirche nie aufhören, uns anzuleiten, zu sprechen und zu beten, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Darum werden die Künstler in der Kirche immer wieder versuchen, den dreifaltigen Gott uns in irgendeiner handgreiflichen Weise darzustellen. Und oft benutzen sie dazu Bilder, Vorstellungen, die aus der Heiligen Schrift geschöpft sind. Auch unser Büchlein bildet ein schönes Dreifaltigkeitsbild ab, ein Fenster, wie wir sie oft in Kirchen finden. Die Hand von oben, das ist die Schöpferhand Gottes. Ein Lamm ist abgebildet, das sein Blut vergießt. Das ist der eingeborene Sohn Gottes, der uns erlöst hat am Kreuz. Und schließlich die Taube des Heiligen Geistes, die bei der Taufe Jesu im Jordan ja auf ihn herabschwebte, Sinnbild des Heiligen Geistes. Der Vater hat uns erschaffen, der Sohn hat uns erlöst, der Geist hat uns geheiligt. Schließlich dürfen wir auch noch miteinander nachdenken über die Wirkungen, die der Heilige Geist in der Kirche vollbringt. Unsere Kirche, ausgebreitet über so viele Völker und Nationen. Patricia, du hast das beim Weltjugendtag ja hier in allernächster Nähe miterlebt, als du von Bonn aus an diesem großen Ereignis teilnehmen konntest. Und wir haben hier schon einmal aufgezählt, vielleicht hast du in Erinnerung, in wie vielen Sprachen da gesungen und gebetet wurde.
Ja, in unzähligen Sprachen. Irgendwie hat der Weltjugendtag auch gezeigt, wie sehr uns der Heilige Geist auch leitet in allen Situationen. Und auch so schwierig es vielleicht auch manchmal sein mag heutzutage für die Kirche, dass es immer weitergeht. Das hat der Heilige Geist einfach bewirkt und das hat man auch beim Weltjugendtag immer wieder gemerkt.
Da bricht plötzlich eine Kraft auf, mit der man gar nicht gerechnet hat. Und wo viele dann gesagt haben, ja, kommt das aus unseren Jugendlichen? Gewiss werden wir sagen, das kommt aus unseren Jugendlichen, aber doch nicht allein, dass sie plötzlich so begeistert, so entflammt sind, so alle miteinander verbunden. So entflammt der Geist Gottes uns zur Freude am Glauben und bindet uns zugleich zusammen. Er sorgt auch dafür, dass in der Kirche der Glaube erhalten bleibt, in seiner Schönheit, aber auch in seiner Klarheit und Eindeutigkeit. Ohne den Heiligen Geist wäre unsere Kirche schon längst in vielerlei Gruppen und Sekten und unterschiedliche Richtungen zerfallen. Es ist der Geist, der uns immer wieder zusammenführt. Es ist der Geist Gottes, der uns stark macht in der Liebe, in der Hoffnung, in der Sorge füreinander. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, da haben wir heute ein Thema aufgegriffen, bei dem es uns genauso gegangen ist, wie auch schon zuvor, wenn wir über Gott nachdachten. Wenn man versucht, ihn klarer zu fassen, näher an ihn heranzukommen, spürt man die ungeheure Schwierigkeit. Alles, was über Gott gesagt wird, stimmt ja immer nur so ein bisschen, weil unsere Begriffe, unser Verstand einfach nicht ausreichen, um Gott zu fassen. Aber wenn wir nicht aufgeben, wenn wir uns von der Heiligen Schrift und von der Kirche bei der Hand nehmen lassen, dann spüren wir plötzlich, dass gerade das, was uns Gott so entfernt, was ihn in die nebulose, unbegreifliche Distanz entrückt, dass das richtig betrachtet ihn uns auch wieder näher bringt. So ist es uns heute gegangen beim Nachdenken über die heilige Dreifaltigkeit. Zuerst fast abschreckend, wir stehen vor einem Rätsel, wir kommen damit nicht zurecht. Dann aber, als wir über die drei göttlichen Personen nachgedacht haben, spürten wir, gerade so kommt Gott uns näher. Der Vater hält uns in seiner Hand, der Sohn ist unser Bruder, der Geist lebt in uns. Wir können den ewigen Gott erleben. Er ist uns nahe gekommen, gerade auch im Geheimnis der heiligen Dreifaltigkeit.